ARD.
Hallo liebes Internet, hallo liebe Sina, endlich wieder Fakt ab. Ich finde es gut, dass wir auch mal wieder zusammen haben.
Ja, lang ist's her. Ich habe so ein richtiges Fakt ab Sommerloch in meiner Seele, habe ich das Gefühl, weil ich jetzt ein bisschen länger weg war.
Oh nein, das haben bestimmt alle HörerInnen auch. Und deswegen gibt es jetzt hier heute die breite Fläche für Sina Kürz.
Die breite Fläche. Ich habe auch echt extra was fürs Herz mitgebracht.
Fürs Herz?
Ja.
Ja, das ist schön. Ich habe eher was für den Magen dabei. Bei mir geht es heute um sehr antike Kochmethoden, also eher so frühzeitlich urmenschliche Kochmethoden. Habe ich meinen Namen schon gesagt? Hört man, ne? Charlotte.
Soll ich es?
Du kannst es auch sagen.
Also ich glaube, unsere Stimmen sind sehr unterschiedlich, würde ich vermuten.
Das wäre mal eine interessante Frage. Sagt doch mal, schreibt uns doch mal, ob unsere Stimmen unterschiedlich klingen oder ob für euch alle Frauenstimmen bei Fakt ab gleich klingen.
Oder ob wir alle klingen wie Ineas.
Oder ob wir alle klingen wie Ineas, genau. Das wüsste ich gerne mal.
Ja, okay. Du bist Charlotte Grieser und diese Stimme, die ihr gerade hört, gehört Sina Kürz. Dann haben wir das auch.
So. Sehr gut. Dann erzähl doch mal, was du fürs Herz dabei hast.
Ja, fürs Herz, da kommen wir später zu. Kommen wir erstmal
zu was
ganz. Ist auch fürs Herz, für einen anderen Teil des Herzens. Und zwar habe ich eine wunderbare Meldung gelesen über Ratten. Und die Länge der Finger von Ratten, die wohl etwas darüber aussagen kann, wie sexuell aktiv diese Ratten sind. Weißt du, so Rattenhände, diese kleinen süßen Finger?
Ja, und die werden kräftiger, wenn sie viel masturbieren? Oder wie muss
oh
das jetzt
Gott, verstehen? Bilder, die jetzt schon wieder in meinem Kopf erschaffen wurden. Schnell raus damit. Nee.
Sorry.
Okay, also wir sind in der Okayama University in Japan. Und da hat man sich eben männliche und weibliche Ratten angeschaut. Und das Verhältnis zwischen dem Ringfinger und dem Zeigefinger der Ratten. Die haben nämlich auch, wenn man sich so eine kleine Rattenhand vorstellt, ne, so ganz lange, süße kleine Fingerchen, ne, und haben eben auch einen Ringfinger und einen Zeigefinger. Und es scheint ganz interessant zu sein, wie dieses Längenverhältnis dieser beiden Finger zueinander ist. So. Und zwar haben die in der Studie Folgendes beobachtet. Wenn der Zeigefinger von den Ratten kurz ist im Verhältnis zum Ringfinger, dann sind sie sexuell aktiver. Sie springen mehr auf so weiblichen Rattengeruch an. Also da sind sie irgendwie einfach dann ein bisschen eher on fire. Das ist der Fachausdruck. Und es wurden bestimmte Mating-Tests gemacht, wo man dann gesehen hat, dass diese Ratten zum Beispiel mit dem kürzeren Zeigefinger auch schneller ejakulieren können und auch ein besseres Erektionsvermögen haben. Das sind die Facts. Sehr viel Spaß im Labor. Und was ich auch ganz nett finde, also die denken sich Tests aus, das ist auch unglaublich. Den Rattenmännchen wurde so Einstreu vorgesetzt, also ne, wo die halt drin rumlaufen. Ne? Und es war aber schon benutztes Einstreu, einmal von Weibchen, also übersetzt stand da drin, von Weibchen schon verschmutzt oder es war Einstreu, das von anderen Männchen schon verschmutzt war. Und die Ratten konnten dann wählen, ob sie daran schlafen wollen oder in dem anderen. Und natürlich wurde das Einstreu, was von Weibchen verschmutzt wurde, häufiger gewählt.
Und verschmutzt bedeutet schon mal reingepinkelt, ja? Also will ich lieber
ja, zum Beispiel,
in
genau.
dem Urin eines Weibchens oder in, also will ich lieber auf der Matratze liegen, auf die schon mal ein Weibchen gepinkelt hat oder lieber auf die schon mal ein Männchen, ja, lecker. Okay.
Ja, genau. Ich frage mich halt, ob es auch noch eine dritte Auswahl gab, nämlich einfach gar kein Einstreu. Also ich hätte mich für keins davon entschieden.
Oder sauberes Einstreu?
Sauberes Einstreu wäre auch schön gewesen, aber anscheinend waren das eben die beiden Möglichkeiten für die Tierchen, genau. So, und jetzt steht natürlich im, habe ich ein schönes Zitat von Professor Sakamoto, der bei dieser Studie dabei war und darüber möchte ich mit dir sprechen. Und zwar sagen sie übersetzt, unsere Ergebnisse deuten auf eine tiefgreifende Verbindung zwischen Körper und Geist hin mit erheblichen wissenschaftlichen und klinischen Auswirkungen. Eine einfache Untersuchung unserer Finger könnte eines Tages dabei helfen, Aspekte unserer Verhaltenstendenzen zu erkennen. Und das macht mir ein bisschen Sorge.
Quite far-fetched, aber das erinnert mich ja an was.
Ja.
Wir hatten dieses Thema schon mal, das ist schon eine Weile her. Und da ging es tatsächlich um Menschen. Da ging es auch um das Verhältnis von Zeige- und Ringfinger und darum, inwiefern dieses Längenverhältnis, ne, also was ist kürzer, was ist, welcher Finger ist kürzer, welcher Finger ist länger, eine Korrelation hat dazu, ob die Leute, warte mal, ich glaube, psychopathische Persönlichkeitsmerkmale hatten und eher zu riskantem Amphetamingebrauch neigen. So. Und das war schon so ein Ding, als ich das gelesen habe, war ich so, what the, ne? Aber das ist eben auch das Ding, es ist halt eine Korrelation, das ist ja keine Kausalität, ne? Es ist ja nicht so, es ist nicht wie Aschenputtel, ne? Wenn ich mir den Finger kürzer schneide, dann kann nicht länger oder so.
Was hat die gemacht?
Nein, Aschenputtel doch nicht, aber die Schwestern schneiden sich doch die Zehen bzw. die Ferse ab, um in den Schuh zu passen.
Ach und so, ja. Ja, genau.
Genau.
Jetzt sind wir bei Füßen gerade. Aufpassen.
Schneidet euch nichts nicht ab. Die Finger, ja? Das lassen wir einfach mal. Das können wir über alles drüber schreiben. Ja. Schneidet euch nichts ab. Aber.
Ja.
Aber es ist halt keine, ich wollte nur sagen, es ist keine Kausalität. Also wenn, ich kann mir nicht den Finger kürzen und habe dann dafür eine bessere Erektionsfähigkeit.
Ja, aber es heißt doch auch nicht, dass jeder Mensch oder jeder Mann mit einem kürzeren Zeigefinger automatisch auch ein stärker sexuell aktiveres Verhalten hat, oder? Das ist doch auch der Ding. Es gibt einen Zusammenhang.
Erstmal sind wir ja sowieso da noch bei Ratten. Ne?
Ja, stimmt, aber wir wollen ja eigentlich was ganz anderes.
Wir wollen was anderes wissen, das ist richtig.
Und Professor Sakamoto wollte auch was anderes wissen.
Ja gut,
wissen,
also ich erinnere mich, diese Studie, über die ich damals gesprochen habe, das war eine Studie, so, die in diese Richtung gedeutet hat. Und da war eben auch ganz klar, es ist eine Korrelation, also der Einfluss der Hormone auf den Fötus im Mutterleib, der hat einerseits Einfluss darauf, wie unsere Finger wachsen, der hat aber andererseits auch Einfluss darauf, wie unser Gehirn wächst und wie sich da Sachen ausprägen. So. Mhm. Und das hängt halt, also was heißt, das hängt zusammen? Das passiert halt sozusagen gleichzeitig, Korrelation also, aber das hängt ja nicht voneinander ab.
Ja.
So. Und ich würde sagen, bisher kann man auf jeden Fall auch nicht sagen, zeig mir mal hier in deinem Dating-Profil deine Hand, ne, damit ich auch weiß, was ich zu erwarten habe sozusagen. Aber die Frage ist ja schon interessant, ne? Aber das ist so, ich glaube, das ist so komplex, welchen Einfluss Hormone auf unterschiedliche Dinge haben. Und die Ausstattung unseres Gehirns bei der Geburt ist ja nicht alles. Ne? Also es gibt ja noch Umweltfaktoren, richtig. Es gibt ja noch die Erziehung, es gibt eine Sozialisierung.
Äußere Umwelteinflüsse haben ja auch nochmal auf das Verhalten und auf die Psyche nochmal einen ganz anderen Einfluss, genau.
Also ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich demnächst Fotos unserer Hände in die Dating-Apps mitposten sollten.
Es ist auch sowieso schon zu spät. Also trotzdem, ich hoffe, irgendwelche Hände. Es ist einfach zu spät. Ich weiß, was du erklärt hast, ist richtig.
Aber trotzdem.
Trotzdem nicht aufhören, darüber nachzudenken.
Bei jeder Ratte, die du siehst.
Wie lang ist die Fingerlänge bei Leuten, die ich kenne? Oder ja, gut, bei Ratten, stimmt. Bei allen Ratten in meinem Umfeld.
Aber es waren, nochmal ganz kurz, es sind nur männliche Ratten untersucht. Also nur die Finger der männlichen Ratten wurden untersucht, ja? Nicht die weiblichen Ratten.
Ja, in die Statistik kamen die Male Rats, genau.
Na toll, da werden Männer in der Forschung, in der medizinischen Forschung wieder bevorzugt.
Ja, richtig.
Ist doch nicht zu glauben.
Genau. Die haben auch ein hübsches Bild in der Studie von, was so ein bisschen japanisch stilistisch angehaucht ist von Ratten. Ja, und der Studie, hätte ich das bloß nicht gesagt, ich verlinke es euch einfach. Wir packen es in die Shownotes, das ist okay.
Ich will das nicht weiter beschreiben, dieses Bild. Ich muss wieder daran denken, wie ist geil. Wir hatten doch mal so Fake-Studien und also so von Paper Mills produzierte Studien und da gab es dieses Bild von der Ratte mit dem riesigen Penis.
Oh mein
drin,
Gott.
Weil
ja.
Die irgendeine KI beauftragt haben, die Studie zu illustrieren und der Penis war irgendwie doppelt so lang wie die Ratte oder so.
Ja, das war ganz verstörend. Auch ein sehr verstörendes Bild. Immer nur ein verstörendes Bild pro Folge. Wir bleiben jetzt erstmal bei dem.
Gut, also wenn ihr das Bild wieder aus euren Köpfen kriegen wollt, ich hätte noch eine kurzfristig umsetzbare Urlaubsidee in Deutschland am Badesee und, was natürlich wichtig ist, wenn man Fakt-Up-Fan ist, mit archäologischem Hintergrund. Ne, wir hatten ja neulich schon, dass man da an dieser Ausgrabungsstätte in Nordengland Urlaub machen kann. Jetzt geht es um eine Ausgrabungsstätte in der Nähe des Geiseltalsees bei Halle in Sachsen-Anhalt. Und da gibt es so eine ganz große Ausgrabungsstätte in einem alten Braunkohletagebau. Und da hat man gefunden, dass da vor 125.000 Jahren Neandertaler gelebt haben. Was jetzt ein neues Forschungsergebnis dazu ist, die hatten da eine besondere Küche. Und zwar wurde da Fett ausgekocht aus Knochen, so wie Oma das für eine richtige Suppe macht. Ne? Also da wird seit Mitte der 80er irgendwie alles ausgebuddelt und ausgewertet, was die Schaufel hergibt. Und die Frühmenschen haben da offensichtlich in großem Stil Tierknochen ausgekocht. Da kamen nur die großen Viecher in den Topf, also so Hirsche, Auerochsen, Pferde. Und die ArchäologInnen haben 172 einzelne Tiere identifizieren können.
Ja, die wurden vorher klein gemacht, muss man dazu sagen.
Richtig, so große Töpfe, genau. Also das.
Sorry. Kommt nicht an.
Das wäre sehr lustig. So ein riesiger Kessel, wie so ein Hexenkessel.
Ja, so ein Pferd, wo die Hufe so rausgucken, so vier Hufe gucken aus der Suppe raus. So.
Ja. Naja, also ich nehme mal an, es wurde ja nicht das ganze Pferd ausgekocht, sondern die haben ja sicherlich gut gehaushaltet und erst das Fell abgemacht, also, und dann das Fleisch und dann halt irgendwann die Knochen ausgekocht. Genau, wahrscheinlich so, wie man heute auch Knochen auskocht. Also kleinschlagen, jetzt kommt das Rezept, ne? Also Knochen klein machen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe, glaube ich, noch nie einen Knochen ausgekocht. Ich erinnere mich, dass ich für meine Oma beim Metzger mal so Knochenstücke gekauft habe und denke so, what the fuck, was hat die Frau
ja,
vor?
Also
aber du kennst das
die
Rezept
Knochen müssen
gut.
Klein gemacht werden, sodass sie in den Topf passen, dann kommen die da rein und man kann die entweder erst ein bisschen anrösten, also einfach nur im Topf, ohne Fett, ohne alles, oder man bedeckt sie direkt mit Wasser. Und dann lange kochen. Das ist auch schon das ganze Geheimnis, ja? Also lange heißt mindestens 6 Stunden oder so, ne? Kann man auch 24 Stunden kochen. Und man kann das Mark aus den Knochen entweder vorher rausmachen. Das machen sind so übliche Rezepte, wenn man daraus so kleine Klößchen macht, die dann hinterher wieder in die Suppe kommen.
Ja, Markbällchen.
Richtig.
Markbällchen habe ich früher als Kind auch bei meiner Oma gegessen.
Genau.
Crazy.
Genau. Oder man lässt es halt drinne und dann hat man halt die ganze Suppe. Und wahrscheinlich haben die Neandertaler das eher drin gelassen, weil die haben ja dann nicht das Fett von der Suppe abgeschöpft, sondern das war ja genau das, was die haben wollten. Warum? Fett gibt Energie und die brauchten die Neandertaler natürlich irgendwie dringender aus Knochen ihrer Jagdbeute damals als wir. Wir können uns ja auch einfach zwischendurch ein Gläschen Olivenöl gönnen oder ein Eis. Wenn wir Fett brauchen. Das Besondere ist, bisher war diese Praxis, dass Menschen Knochen auskochen, um halt an dieses wertvolle Fett zu kommen. Das war zwar schon von frühen Menschen bekannt, aber eher so aus der Jungsteinzeit, also so zwischen 50.000 und 12.000 Jahre her. Die Neandertaler lebten aber in der letzten Warmzeit sozusagen, also so 125.000 Jahre her, viel älter. Deswegen ist das so was Besonderes. Also die haben das auch schon gemacht. Und warum haben die das gemacht? Klar, die waren Jäger, haben sich von viel Fleisch, auch von viel magerem Fleisch ernährt, also ganz viel Proteine. Und habe ich jetzt gelernt, wenn man sich stark proteinreich ernährt, dann können das halt irgendwann Leber und Nieren nicht mehr so gut verarbeiten. Das weiß man vielleicht noch, ne, dass man nicht zu viel Proteine zu sich nehmen sollte. Außerdem bekommt man, ich liebe es, den sogenannten Kaninchenhunger.
Und der heißt, man kriegt nicht Hunger auf Kaninchen, sondern auf die Ernährung von Kaninchen.
Nein, sondern, das wäre auch geil.
Hätte ich jetzt gedacht.
Was? Löwenzahn.
Hoi, Löwen.
Nee, den bekommt man, wenn man zu viel Kaninchen isst. Pass auf. Also.
Das habe ich noch nie gehört.
Okay. Ich hatte es auch noch nie gehört. Es ist großartig. Also Kaninchenhunger. Wer schon mal eine Paleo-Diät ausprobiert hat oder so extremes Bodybuilding macht und deswegen hauptsächlich Proteine isst, hat vielleicht schon mal davon gehört. Aber dafür muss man sich wirklich ausschließlich von sehr magerem Fleisch ernähren. Deswegen Kaninchen, weil Kaninchen ist ein Tier, was viel bejagt wurde. Und Kaninchen hat halt einfach kaum Fett, Kaninchenfleisch. So. Das heißt viel Protein, kaum Fett. Und Kaninchenhunger heißt, wenn du nur von so magerem Fleisch lebst und nichts anderes futterst, dann hast du innerhalb von einer Woche Mangelerscheinungen. Und zwar, ne, also wirklich sowas wie Durchfall, Müdigkeit und, das ist das Wichtige, extremen Hunger, also totales Craving auf fettiges Essen. So, und das braucht man dann auch, weil dein Körper unbedingt Fett braucht. So. Das heißt, ich sag mal, also die Neandertaler wahrscheinlich oder auch bekannt ist das wohl von den amerikanischen Ureinwohnern auch, dass die, wenn die halt viel von solchem Fleisch gelebt haben, auch immer klar war, wir müssen auch so fettreiche andere Sachen haben, was fettreiches anderes essen, damit man eben nicht in diese Mangelernährung.
Kann ich das jetzt auch nutzen, das Wort Kaninchenhunger, wenn ich irgendwie feiern war? Ja, wenn ich das jetzt auf Döner und Pommes habe, kann ich dann auch sagen, boah Leute, ey, ich trinke jetzt nichts mehr. Ich habe den übelsten Kaninchenhunger gerade.
Ich vermute, dass du dann den Kaninchenhunger nicht hast, sondern dann hast du ja vor allem Bock auf was Salziges wahrscheinlich, wenn du Alkohol getrunken hast. Aber ich habe auch gedacht, ich kenne dieses extreme Craving nach kalorienreichem Essen auch ohne rein kaninchenbasierte Ernährung.
Ja, das stimmt. Braucht man eigentlich nicht.
Braucht man
weiß
eigentlich
nicht, weil ich zuletzt ein Kaninchen erlegt habe. Also auch ein bisschen her.
Man muss auch, glaube ich, ziemlich viel Kaninchen essen, wenn man nur Kaninchen isst, um auf so eine tägliche Kalorienmenge zu kommen. Vor allem, wenn man auch noch durch die Gegend läuft, um die Kaninchen zu fangen. Okay, nochmal zurück zu den Neandertalern. Das ist tatsächlich total beeindruckend, weil das strategisch sinnvoll ist natürlich zu sagen, wir nutzen auch die Knochen, wir kochen das Fett aus. Die haben gut geplant. Ne, die haben diese riesige Kochstelle angelegt. In manchen Medienberichten ist von der Fettküche die Rede. Das finde ich auch einen schönen Begriff, weil die wussten, okay, wir brauchen das. Ne? Und Fett kann man ja tatsächlich auch eine Weile lagern, wenn es nicht zu heiß ist. Aber ich muss sagen, ich habe bei dieser Studie noch einen Fakt-Up-Einwand. Woher wissen die denn, dass das Fett gegessen wurde? Ja, es könnte ja auch ein Wellness-Tempel gewesen sein. Ja, schön warm neben den großen Feuerstellen. Dann gibt es Massage mit Auerochsenfett.
Schön.
Oder
schön.
Der Neandertaler Josef Beuys hat Kunst aus Fett gemacht.
Wollte ich gerade sagen, kann man damit nicht auch die Höhleneinrichtungen so ein bisschen lackieren?
Genau. Oder sie haben doch auch schon damals das Rad erfunden und haben dann ihre Achsen geschmiert.
Auch schön, stimmt.
Man weiß es
nicht.
Das
muss ja rollen, ne? Wenn man die anderen Pferde dann und anderen Auerochsen irgendwie und Mammuts und was auch immer die gegessen haben.
Muss man alles herankarren.
Mammuts, falsche Zeit.
Also wissen wir nicht, naja.
Das heißt, man weiß nur, die haben das Zeug ausgekocht.
Die haben das ausgekocht. Es ist natürlich nicht unwahrscheinlich, dass das zu Ernährungszwecken war. Ja. Was lernen wir daraus? Man sollte immer eine Fettküche für schlechte Zeiten haben.
Ja, genau. Für den Kaninchenhunger.
Immer eine Pommes zu Hause.
Und ich gedenke gerade den prähistorischen Markbällchen von meiner Oma nochmal. Das ist jetzt mein Thema fürs Herz, und zwar Tiermedizin. Neuer Durchbruch, genauer gesagt in der Veterinär-Zahnmedizin. Ein Bereich, den es auch gibt natürlich, ne? Auch viele Tiere haben Zähne. Und zwar wurde vor kurzer Zeit die größte Zahnkrone ever auf einen Tierzahn gesetzt, und zwar auf den Eckzahn eines Braunbären.
Oh.
Braunbären sind riesig.
Wie groß ist das denn dann? Also ich habe zwar so einen Bär vor Augen, aber...
Die Krone oder der Bär?
Nein, der Bär weiß ich, aber vielleicht kannst du zum Vergleich trotzdem nochmal sagen.
Genau, der Bär ist 2,40 Meter groß.
Ja, genau.
Braunbär halt.
Und wie groß ist dann so ein Eckzahn oder die Krone?
Also auf den Aufnahmen hatte ich das Gefühl, die Legierung ist ungefähr so groß wie mein Daumen. Also das ist so eine Krone, die könnte man auch auf meinen Daumen draufsetzen. Das ist so die Eckzahngröße. Der Bär heißt übrigens Tundra, ist 6 Jahre alt, ne, 2,40 Meter groß. Der Kleine und wiegt 360 Kilo und der lebt im Zoo, im Lake Superior Zoo in Duluth in Minnesota. Mhm. Und der hat diese Krone bekommen, eine Krone aus einer Titanlegierung, weil er sich seinen Eckzahn verletzt hat, schon wieder. Ich kann dir nicht sagen, woran. Er hatte schon 2023, wie ich dem Artikel entnommen habe, eine Wurzelbehandlung, der arme Kerl. Hat nichts geholfen, weil er hat sich schon wieder den Eckzahn verletzt. Keine Ahnung wie, vielleicht hat er versucht auszubrechen, überlege ich gerade.
Gott, er versucht, den Eckzahn die Gitterstäbe durchnagen.
Sehr, sehr traurig, aber genau. Und jetzt hat er eben in einer sehr aufwendigen OP, wo natürlich viele Leute dabei sind, so eine fette Titanlegierung bekommen und das wurde dann natürlich sofort auf Social Media verwertet vom Zoo, weil es auch einfach wirklich was Besonderes ist. Da wird es jetzt auch einen Artikel geben in einem veterinär-zahnmedizinischen Journal. Es gibt ja auch Journals für alles Mögliche. Es ist ein Durchbruch.
Das sind so die Journals, die eine Auflage von 200 haben oder so. Ja, aber gut.
Genau. Aber die es lesen, das sind die wahren Liebhaber, ja. Genau. Und finde ich einfach großartig.
Ich frage mich jetzt tatsächlich gerade, der Bär hat ja wie wir 4 Eckzähne.
Ja.
Und wenn der aber im Zoo lebt, braucht der dann unbedingt 4 Eckzähne? Also ich will jetzt nicht gemeinsam, ich gönne dem Bär seine Zähne, ne? Verstehe mich nicht falsch. Aber ich stelle mir vor, dass das eine sehr aufwendige OP ist, dass es wahrscheinlich auch ziemlich viel Geld gekostet hat, diese Krone individuell anzupassen. Und das ist ja auch für den Bären sehr, also es ist ja nicht nur für die VeterinärmedizinerInnen anstrengend, sondern vor allem für den Bären. Das ist ja auch körperlich belastend. Der hat ja wahrscheinlich eine Vollnarkose und vielleicht auch nicht nur einmal. Und man muss es ja einmal anpassen und da muss man es machen. Wie sinnvoll ist es, das zu machen? Wie sehr braucht der Bär das? Kann der nicht auch einfach schon ein bisschen kleinere Fleischstücke zu essen kriegen?
Ich habe es mich auch gefragt, weil bei dem Kater von meiner WG wurden jetzt alle Zähne gezogen. Ich habe mich auch gefragt, warum kriegt Fiete nicht auch einfach ein paar Kronen? Warum müssen dem alle Zähne gezogen werden? Und warum kriegt dieser blöde Bär...
Oh, ich finde, Fiete sollte so Goldzähne kriegen, dass er, wenn er so aus dem Maul aufreißt,
genau, das bling. Ist immer so schön. Ist die Beute auch direkt geblendet und wird sofort geschnappt. Sehr gute Waffe. der hat gar keine Zähne mehr, aber Tundra hat jetzt eben diese Krone. Ich kann es dir nicht sagen. Es muss unglaublich aufwendig gewesen sein. Genau, ein Unterschied eben, wenn du so einem Braunbär eine Zahn-OP gibst, gibt es keine örtliche Betäubung, wie bei uns vielleicht, sondern eben eine Vollnarkose. Es wird auch 2 gegeben haben, weil sie mussten erstmal einen Abdruck machen von dem Zahn. Ne? Das wird auch erstmal gemacht, genau. Und da auf dieser Grundlage wird dann die Krone gebaut und eingesetzt. Anderer Unterschied.
Das ist auch wirklich bauen. Ne?
Anderer Unterschied zu einer Zahn-OP bei Menschen. Während der OP bei Tundra war die ganze Zeit so ein Experte mit einer Schusswaffe anwesend bei der OP. Weil wenn das Vieh aufwacht, weiß ich nicht, wie das die Zahnärztin findet, die das gemacht hat. Ich weiß nicht, warum sie eben nicht den Zahn einfach ziehen. Vielleicht ist es auch, ich meine, es ist ja auch eine schöne Marketinggeschichte, ne? Und vielleicht haben sie auch einfach Bock. Also, und vielleicht...
Wir machen das mal, ne?
Ja, also ich meine, Fiete ist ja jetzt nicht so stark auf seine Zähnchen tatsächlich angewiesen bei dem Nassfutter, was er kriegt. Ich weiß nicht, was Tundra so zu essen bekommt, ne? Der wird jetzt nicht...
Ja, aber
Nassfutter
kriegen. Bären sind ja nicht reine, sind ja keine reinen Fleischfresser zum Beispiel. Also nicht wie Katzen. Ja. Und da er im Zoo lebt, könnte man ihm natürlich das... Also er könnte ja auch Nassfutter kriegen oder zumindest zerkleinertes Fleisch, dass er nicht mehr reißen muss, sondern halt...
Könnte man machen.
Wie viel kauen Bären eigentlich? Ist das so wie Katzen, die einfach alles runterschlingen oder kauen die?
Die Eckzähne sind ja jetzt erstmal nicht zum Kauen da, ne? Also
nee, genau, aber...
Für was anderes.
Ja, genau, aber das meine ich ja. Also wenn er zum Beispiel nicht mehr was abreißen kann, weil er halt einen Reißzahn, einen Eckzahn weniger hat, dann würde ich jetzt sagen, dann muss er vielleicht ein bisschen gründlicher kauen. Mhm. Aber vielleicht kauen Bären nicht.
Vielleicht haben sie auch einfach gerechnet, Charlotte. Vielleicht haben sie einfach einmal unter der Summe gerechnet, dass das Küchenpersonal, was für die Zerkleinerung des Essens von Tundra da wäre, dass das einfach auf lange Sicht, der ist ja erst 6 Jahre alt, der Süße, dass das auf lange Sicht teurer wäre, als wenn wir ihm jetzt einfach mal eine Titanlegierung da drauf knallen, müssen wir nicht die 10. Brutzelbehandlung irgendwie anfangen und so kann der Kleine sein Essen dann selber irgendwie kaputt machen. Ich finde es einfach super, weil ich liebe Tier-OPs und möchte damit jetzt auch noch 2 andere Beispiele bringen zu Tier-OPs. Weil ich habe mich auch gefragt, wenn man wenn man so ein Tier narkotisiert, ne, so ein Bär 360 Kilo war der, ne, habe ich gesagt, ja, 360
Hast du
Kilo,
gesagt, ja.
Hat mich an eine OP erinnert von einem Nashorn Hugo, der 19 Jahre alt ist.
Oh, der ist sicherlich schwerer.
Das ist so krass. Der hatte eine Augen-OP. Also es ist so ein auch aus einem Zoo in Großbritannien.
Augen-OP.
Genau, 19 Jahre alt Hugo, das Nashorn. Sehfähigkeit schwierig, hat abgenommen. Er brauchte eine Augen-OP. Ne? Also man hat gesehen, dass die Linsen so ein bisschen milchig wurden. Das heißt, das Vieh wurde auch einmal in den Zoo-OP geschafft und hat dann eben eine Vollnarkose bekommen. Und die Narkosemenge, habe ich gelesen, die haben halt so krasse Drogen benutzt und auch solche Mengen, dass 12 bis 14 Menschen davon umgebracht werden können, ne? Wenn die diese Menge irgendwie, wenn man das verteilt hätte. Also da brauchst du wirklich echt viel Zeug. Und dieses Narkosemittel ist so krass, das wird natürlich injiziert, aber es kann auch irgendwie an der Haut hängen bleiben. Und alle, die, und das sind viele Leute, die bei so einer Rhino-OP dabei sind, alle Leute, die da beteiligt sind, kriegen Handschuhe an, damit sie nicht irgendwie, kann ja sein, dass irgendwie was rauskommt, damit sie nicht irgendwie mit diesem Narkosemittel in Berührung kommen und einfach umkippen. Also alle stehen da, passen aufeinander auf und dürfen nicht mit diesem Narkosemittel in Berührung kommen, weil es einfach wirklich hartes Zeug ist. Finde ich einfach unglaublich. Und das ist für einen Anästhesisten ja auch unglaublich krass, weil der muss ja die ganze Zeit aufpassen, wenn so ein Rhino eine Augen-OP bekommt. Ne? Das darf ja nicht nur im geringsten aufwachen. Bei einer Zahn-OP bei einem Braunbär ist es ja das eine, dass du Angst hast, du willst deine Hand noch behalten. Aber bei so einer Augen-OP, das Tier darf ja nicht blinzeln oder so. Weil dann ist ja die OP auch direkt... Ist ja direkt vorbei.
Ja, das muss ja so richtig, richtig tief weg sein.
Das muss richtig tief weg sein, ja.
Ich war mal dabei, als ein Jaguar anästhesiert wurde.
Ach, krass.
Und der hat tatsächlich, also die haben dem so eine Augenbinde drum gemacht und die Ohren so ein bisschen verstopft, also quasi so Jaguar-Oropax rein, damit der weniger Reize empfängt sozusagen und nicht so schnell aufwacht. So, aber das geht ja dann nicht, wenn das Auge operiert werden muss. Das muss ja ganz, ganz tief weg sein, das Hugo-Leinchen.
Ja, genau. Und das ist auch gar nicht so leicht bei so einem schweren Tier. Ich habe auch gelesen, da sind super viele Leute, die ganze Zeit auch die Beine von dem so halten und schütteln und die Muskeln massieren und auch die Temperatur messen, damit er auch danach wieder aufstehen kann. Wenn so ein schweres Tier die ganze Zeit nur liegt und so schlaff ist. Also das sieht total witzig aus, weil da ständig Leute sind, die das Bein so in der Hand halten und schütteln. Das ist total abgefahren. Also,
aber auch irgendwie süß, dass sich so sehr gekümmert wird dann darum. Ne?
Genau. Und das bringt mich noch zu einer meiner Lieblingsstories. Ich weiß nicht, ob du es letztes Jahr mitbekommen hast. Da wurde ein Goldfisch operiert, der einen Tumor hatte.
Und Nein, ich schaue wirklich.
Ich bin im Moment auch so ein bisschen emotional generell.
Eine Unterwasser-OP?
Nee, es war keine Unterwasser-OP. Dieses Bild packen wir, ich muss es in die Shownotes packen, weil das ist ein Goldfisch. Ne? Der ist 17 Jahre alt, also war 17 Jahre alt da. Der heißt Merlin, hatte einen Tumor unterm Auge und konnte halt auch nicht mehr essen, weil der Tumor so groß war. Und dann ist ja die Frage, normalerweise früher, du hättest diese Tiere ja einfach eingeschläfert. Ne? Oder ich weiß nicht, wie man das beim Goldfisch macht. Also einfach, okay, bringt nichts mehr. Ne? Aber ich liebe es und es bringt das Vertrauen in die Menschheit zurück, wenn da Geld in die Hand genommen wird für so ein kleines, süßes Tier und einfach gesagt wird, nein, wir machen jetzt eine unglaublich aufwendige OP für einen fucking Goldfisch. Ich liebe das, das macht mich glücklich. Und eine Narkose bei einem Goldfisch läuft folgendermaßen ab. Der kommt in mehrere verschiedene Becken,
nein,
in denen sich anästhesisches Zeug drin ist. Ja,
also der so Entwicklerbart.
So verschiedene Sachen. Genau, irgendwann merkt er so, oh, mir wird immer schwummriger in diesem hellblauen Becken oder sowas. Ne? Und dann ist er weg. Und dann holen die den raus, legen die auf ein Handtuch und dann hat dann so eine kleine Spritze, also nicht mit Nadel, ne, sondern einfach mit Öffnung, die ihm in den Mund gelegt mit Wasser und dann wird ihm halt immer Wasser so reingeholt, damit er weiter atmen kann. Das ist einfach ein Bild von so einem Goldfisch, der liegt da, hat sein Äuglein zu, liegt so an der Seite und hat diese Spritze.
Oh.
Und ich finde es einfach unglaublich süß. Und dann fangen die an, ihm diesen kleinen Mini-Tumor wegzuschneiden. Ich weiß nicht womit, also mit was sehr, sehr Kleinem wahrscheinlich. Und sowas kostet, ich weiß nicht, bei einem anderen Goldfisch habe ich mal eine ähnliche OP gesehen, kostet über $200.
Wow.
Geht ja eigentlich noch mehr. Aber da haben die Leute so eine Liebe für ihren Goldfisch, dass sie sagen, nein, ich kaufe mir keinen neuen Goldfisch im Zoofachhandel, sondern ich möchte, dass es Merlin gut geht. Ich will ihn weitere 17 Jahre in meinem Aquarium dabei haben.
Wie lange lebt denn so ein Goldfisch? Ich war gerade total erstaunt. 17 Jahre?
Das habe ich mich auch gefragt, wie lange so ein Goldfisch lebt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Müsst ihr selber mal in der Suchmaschine eures Vertrauens rausfinden. Aber 17 Jahre fand ich auch krass. Also mehr Geschichten davon. Wenn ihr da draußen noch irgendeine sehr schöne Medical Surgery Geschichte von Tieren habt. Ich habe auch mal von einem Goldfisch gehört, der hat eine Schwimmhilfe bekommen, weil eine Flosse lahm war und er konnte nicht mehr richtig schwimmen. Dann hat er irgendwie so einen Schwimmreifen bekommen.
Das ist ja wie du verwechselst das gerade mit Findet Nemo. Da gibt es doch auch den einen Fisch, der die kleinere Flosse
aber
hat.
Das gibt es. Aber wir kriegen gerade von der Redaktion bis zu 30 Jahre in freier Wildbahn leben Goldfische. Vielen Dank, Janine.
Service von unserer Redakteurin, danke. 30 Jahre, ein Goldfisch. Ja. Unglaublich. Eigentlich wird das seltsam. Ich dachte mal, kleine Tiere werden nicht so alt. Naja, bin ich wieder schlauer geworden.
Ja, so Tumore kommen ja auch zurück, ne? Also hoffen wir, dass es bei Merlin auch irgendwie, kommen ja manchmal
Merlin,
zurück.
Merlin, wenn du uns zuhörst.
Hoffen wir, dass es Merlin gut geht.
Wir drücken dir die Daumen, die Flossen. Sina, zum Glück sehen wir uns bald wieder. Und dann sehen wir uns richtig.
Ja.
Nicht in diesem Internet.
Ja, das ist
geil.
Schön.
Ja, denn wer es noch nicht mitbekommen hat, ich rede da jetzt schon seit Wochen von, wir sind live in Mainz. Nächste Woche, also ab Veröffentlichungsdatum dieses Podcasts, nächste Woche, am 15.07. sind wir abends ab 18 Uhr in Mainz im Pop-Up-Studio des SWR. Das ist in der Fußgängerzone. Wir packen euch den Link nochmal in die Shownotes, wo genau steht, wo das ist. Es kostet nichts. Ihr könnt einfach vorbeikommen und uns live bei der Fakt-Up-Aufzeichnung zuhören und zugucken. Sina, Julia und ich sind da. Wir würden uns voll freuen.
Wir freuen uns. Kommt auf jeden Fall vorbei. Das ist richtig schön. Wir freuen uns auch, euch alle zu sehen. Machen Fotos, lachen zusammen. Und lass dann den Abend gemütlich ausklingen in Mainz.
Jawohl.
Genau. Das ist dann schön. Die Redaktion hatten Janine Funke und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Und wir haben noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Baburier und Rakas, der Podcast mit Judith Rakas und Ariana Baburier, wöchentlich wieder an Start, jetzt die zweite Staffel. Und die zwei besprechen, was in der Welt los war, was eigentlich bei ihnen selber so in der Woche los war. Und sie schnacken sich einfach durch die Woche. Es geht um alles Mögliche, die Schlagzeilen der Woche, irgendwelche persönlichen Anekdoten, was ging viral, worüber wurde in den Medien gequatscht. Und das machen die beiden immer alles wirklich sehr, sehr liebevoll. Alles wird ganz liebevoll von den beiden ausgearbeitet. Sie sind immer sehr sympathisch, sind manchmal ein bisschen albern, sind manchmal ein bisschen ernst, aber sie sind auf jeden Fall immer ehrlich. Also es ist wirklich sehr, sehr schön, den beiden zuzuhören. Deswegen absolute Empfehlung von uns. Jeden Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.